Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, Benedikt Baltes, ich bin auf der Tour durch Franken. Wir sind hier in Kurfranken, also von Frankfurt sozusagen Richtung Würzburg, was ja so das zentrale Franken ist, was Weinbau angeht. So mehr oder weniger auf der Hälfte, würde ich sagen, ne? Ach, du hast es schon, ist nicht mehr so weit bis Würzburg, ne?
Nein, von den Kilometern nicht, ne? Nee.
Aber vom Stil, vom ganzen, also vom Wein her ist es einfach total weit entfernt, weil du hier in Klingenberg oder man überhaupt in Klingenberg vor allem Rotwein macht, ne, während man viel weiter, also Richtung Würzburg einfach ein Weißweinland ist eigentlich. Ne?
Das Kurfranken deckt sich ziemlich mit dem Buntsandstein. Also Birkstadt, Dorfbruzelten und dahinter geht es dann in einem Fliesenübergang irgendwann eben auf die Mulkalben Keuperböden oben vom Mainland, sage ich mal. Wir sind hier durch den Buntsandstein geprägt, wir sind aber auch hier an der tiefsten Stelle vom Weinbaugebiet Franken, also ehemals der Untermain. Dann kommt dazu, dass es natürlich einfach ein Stück ist, bis so ins Herz von Franken und von der Ausrichtung der Mentalität der Leute hier geht es also zu 50% Richtung Würzburg und 50% auch schon Richtung Frankfurt in die Richtung. Mhm. Der Weinstil hier ist eben durch die Formation geprägt, dass eben durch die Terrassensteillagen mit einer relativ weiten, offenen Fläche davor eine extrem gute Besonnung ist. Der Buntsandstein, das halt einen ganz speziellen, kargen, mineralischen Stil prägt. Und die zwei für mich vielleicht sogar noch viel wichtigeren Sachen eigentlich. Wir haben hier hinterm Haus, innerhalb von ungefähr 10 Kilometern, 12 Kilometern, liegt der zweithöchste Punkt im Spessart. Und von da oben sammelt sich Kaltluft, das ist noch jede Menge Luftkurorte obendrauf, sammelt sich kalte Luft.
Spessart, genau, das ist sozusagen der andere Name für diese Region hier, ne? Oder für das Mittelgebirge, ne?
Genau. Ja. Wir beziehen zum Beispiel alle unsere Fässer, unser komplettes Holz kommt oben aus dem Spessart.
Okay.
Und da sammelt sich kalte Luft. Und es kühlt nicht so langsam ab oder so, sondern nachts kommt auf einen Schlag kommt kalte Luft ins Tal. Mhm. Und das macht auch den Stil hier aus. Nachts kühle Temperaturen, Säuren, die auch geschont werden, Frische, die in den Trauben erhalten bleibt. Auch etwas längere Reifephase manchmal dann gegenüber rein nur besonnten Standorten, denen diese kühle Phase nachts fehlt. Das unterstützt halt unheimlich den Pinot Stil, diese kühlen Nächte. Und dazu kommt, dass wir am Berg drei Quellen haben, die halt unten austreten, die besser runterfließen. Ja. Und die Reben müssen schon hart kämpfen. Aber bei einer gewissen Tiefe haben sie eben auch eine einigermaßen konstante Wasserführung. Schlossberg ist Wasser, also es ist trockenstressresistenter, als man eigentlich meint. Aber die müssen halt konstant kämpfen. Das ist eigentlich genau das, was man eigentlich möchte. So ein ganz, ganz leichten Aufwand, den die Reben haben müssen, damit die Beeren eben ein bisschen kleiner bleiben, der Ertrag niedrig bleibt. Und deshalb steht hier auch schon seit 800 Jahren Rotwein.
Seit 800 Jahren?
Ja.
Rotwein tatsächlich. Rotwein.
Also durchgehend auch. Also es gibt immer wieder in den Chroniken da auch Hinweise, dass man versucht hat, Weißwein anzupflanzen, weil man gedacht hat, ne, bei so einer völlig normale Situation, du hast nur Rot und es kommen 10 Leute, die fragen nach einer Flasche Weißwein, denkst du, Mensch, die könnte ich auch noch verkaufen. Es hat sich immer wieder, also der Prozentsatz Rot war hier immer sehr, sehr weit, über 60-70%. Heute sind wir bei gut 80% hier in Klingenberg. Und da muss man auch sagen, da haben mit Sicherheit auch ein paar clevere Generationen was versucht. Aber es spricht einfach für die Herkunft, dass sich das immer wieder durchgesetzt hat. Und in 800 Jahren ist viel passiert.
Ja,
also Verschiebungen von Herrschaftsgebieten, Temperaturen, Mentalitäten.
Ja.
Und doch hat sich das immer wieder durchgesetzt. Und das war für mich auch ein Grund, zu sagen, oder ein weiterer Punkt zu sagen, dass hier ist so viel wert, so eine tolle Aufgabe, dass es sich lohnt, hier hinzugehen. Also, um auf der grünen Wiese auszuprobieren, wo es gut wächst, da hätte ich jetzt nicht die Lust zu gehabt.
Ja. Kommen wir gleich noch zu, weil du ja eigentlich quasi noch aus dem Rheinland kommst, zumindest in Bonn geboren bist. Ne? Diese 800-jährige Geschichte, also Franken heißt ja nicht umsonst Franken, es waren fränkische Könige auch, die hier ihr Herrschaftsgebiet hatten. Die haben ja damals ihre Rebsorten auch mitgebracht. Ne? Also sprich, weißt du, ob der Spätburgunder tatsächlich auch seit dieser Zeit, also der Pinot seit dieser Zeit auch hier...
Nee, das kann man nicht sagen. Also wäre jetzt auch vermessen, da würde ich mich selber aus dem Fenster lehnen. Mhm. Was man sagen kann, man kann jetzt nicht mehr nachvollziehen, wann der hier aufgetaucht ist. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Anlass, wo man jetzt sagt, Mensch, da kam jetzt eine Weinbauschule, die gesagt hat, probier das mal aus, sondern wir zum Beispiel, ist zum Beispiel auch ein Hinweis darauf, wir sind 1912 gegründet worden, das Weingut. Mhm. Und damals war es die ersten Jahre, das einzigste Weingut eigentlich, was nur Spätburgunder hatte.
Ah, okay.
Es gab nichts anderes. Ja. Wir haben nur Spätburgunder gemacht. Ja. Und später ist dann Portugieser zugekommen und erst ganz, ganz spät ein bisschen Gewürztraminer und
habt ihr auch immer noch ein Programm, ne?
Ja, genau. Also wir sind ja relativ stramm auf dem Weg zu 100% Spätburgunder wieder, weil wir da für uns einfach einen größeren Sinn drin sehen. Wir sind alles junge Leute, gut ausgebildet und wir haben da richtig Spaß dran und Spätburgunder ist eine Kategorie für sich und die ist so facettenreich, da kannst du dich zu 100% drauf konzentrieren. Wenn du das ganze Spektrum Spätburgunder ausschöpfst, vom Schaumwein über blonde Noirs, die großartig werden können, über die klassischen Rotweine, da bist du bedient. Du kannst selbst mit nur Spätburgunder Rotwein, Anführungszeichen, würde dir niemals irgendwo die Spannung ausgehen im Keller. Weil nee, kein
sieht man ja im Burgund auch, also
ja, haben ja auch nichts anderes. Dadurch, dass er so feingliedrig ist, es spielt alles eine Rolle.
Ja.
Die Holzart, wie lange hat es zum Abtrocknen gelegen, wann hast du es geholt, hast du es morgens geholt, hast du es abends geholt, bei Temperaturen gerade höher, gerade niedriger, was ist es für ein Klon, steht es am Wald dran, steht es unten, spielt bei jedem Wein eine Rolle, beim Spätburgunder zeigt es der Wein halt. Sehr
stärker
deutlich.
Als bei anderen
Rebsorten. Genau, und das ist eben Fluch und Segen vom Spätburgunder. Es sind sehr feine, manchmal aristokratische Weine, die halt sehr viel zeigen, dadurch aber eben auch wie ein offenes Buch vor dir liegen und somit auch Fehler zeigen. Du kannst Spätburgunder eigentlich nicht nebenbei machen, das ist meiner Meinung nach unmöglich.
Ja.
Da kommt ein Getränk raus aus der Rebsorte Spätburgunder, das muss man dann lassen, aber weit darüber hinaus geht es einfach nicht. Der Spätburgunder braucht geringe Erträge. Alles, was darüber hinausgeht.
Gering heißt was? Wie viel Hektar etwa? Wie viel Hektoliter pro Hektar etwa?
Also ich denke, gute Spätburgunder 60, 70 Hektoliter sollten nicht überschritten werden.
Mhm.
Wir liegen selbst davon noch sehr weit entfernt. Und dieses Jahr, muss ich noch genau ausrechnen, aber wahrscheinlich ein Ertragsrekord und schaffen vielleicht die 45 Hektoliter Betriebsschnitt.
Okay.
Mit Portugieser, mit Müller-Thurgau.
Okay,
ja.
Okay.
Und wir hatten auch schon Jahre, das darf man gar nicht sagen, das glaubt einem auch keiner, wo wir weit unter Ferner liefen. Also theoretisch hätten wir einen ganzen Keller voller großen Gewächse haben müssen, was die Ertragsleistung angeht. Was im ersten Jahr daran gelegen hat, dass der Betrieb mehr oder weniger natürlich auch irgendwo einen mitgekriegt hatte.
Wann hast du angefangen hier?
2010.
2010.
Und ja, also wir liegen für unsere Gutsweine oder wollen gerne 60 Hektoliter, so 60, 65 Hektoliter kommen wir sehr, sehr gut mit hin. Momentan in den letzten Jahrgängen lagen wir im Schnitt bei 50 Hektoliter ungefähr bei den Gutsweinen. Und bei den großen Gewächsen sind wir schon an der Sinngrenze angelangt, weil eben wir halt auch sagen, wir stellen den Ertrag im Sommer, im Frühjahr, fangen wir an, den einzustellen und wir gucken nicht, was übrig ist und sagen dann, oh, wir haben die Hälfte vorhin weggeschnitten und der Ertrag war so gering, sondern das musste schon mit der Grünlese, mit dem Halbieren und so weiter einstellen. Da sind meistens unsere Weinberge so eingestellt, dass die etwa 45 Hektoliter bringen würden, wenn alles picobello durchgehen würde, ohne jedes Korn, was man aussortieren muss. Dann kommt aber die erste Straffung im Prinzip beim Umfärben, wo wir beim Umfärben hingehen und nehmen schon mal die raus, die zurück sind.
Umfärben heißt?
Wenn die Trauben anfangen zu färben,
dann
siehst du sehr gut, welche Trauben dem Hauptreifestatus entsprechen, die quasi gleiche Farbe haben. Dann siehst du andere, die schon dunkel sind und andere, die noch grün sind. Und,
Da wird schon ausgelesen?
Genau, da holen wir das erste Mal die Sachen raus.
Das ist dann, zu dem Zeitpunkt findet eigentlich die Grünlese statt?
Also meistens
ist die Grünlese.
So grüne sagt man eigentlich, wenn es wirklich noch ganz grün ist.
Okay.
Also das Halbieren gehört dazu.
Ja.
Tragen die zum Beispiel die dritte Traube am Triebwechsel machen. Wir haben es jetzt so drauf eingespielt. Wir haben zwei halbe Trauben ohne Schultern. Also es ist ein bisschen wie Filetieren. Die Traube ist meistens so aufgebaut wie ein Kolben. Und wir nehmen halt so die untere Hälfte weg von dem Kolben und oben die Schultern. Und dann hängen quasi wie so eine Art Dolde, ist das nur noch der dranhängen. Das ist halt das Herzstück der Traube. Da sind die Beeren am allerbesten versorgt. Und davon eben 2 halbe pro Trieb maximal.
Und das macht ihr bei jeder Rebe?
Ja, ja.
Komplett. Für, egal ob Gutswein oder
ein Gutswein oder nicht. Gewächs. Gutswein nicht. Da machen wir es nur bei den Anlagen, wo wir wissen, die werden kompakt zum Fäulnisschutz. Mhm. Ansonsten bei den Gutswein machen wir es eigentlich über die Entblätterung, direkt nach der Blüte. Gehen von der Schattenseite sehr, sehr massiv rein, lassen die Sonnenseite dafür aber komplett zu. Also dass wir quasi die Säure schonen und so weiter, aber durch diesen massiven Eingriff in die Traubenzone, die Blätter wegzunehmen, verlieren die Assimilatleistung kurze Zeit und dadurch kommt es zu einer Verrieselung. Die stößt also von sich aus einzelne Beeren ab, die Rebe, und andere bleiben kleiner, bis sie sich wieder gefangen hat, und dann geht die normale Reife weiter. Und so habe ich im Prinzip halt die Laubwand gut durchlüftet, ich habe einen geregelten Ertrag und so weiter. Und das reicht eigentlich beim Gutswein schon vollkommen aus von der Ertragsreduzierung.
Okay.
Ja. Man gibt immer Einzelparzellen oder Klone. Zum Beispiel haben wir auch noch eine Parzelle Mariafelder-Klon, M1. Und das ist ein Klon, der wurde früher darauf gezüchtet, dass er Ertrag bringt. Der ist typisch für den, ist, dass er sehr viel Trauben der zweiten Generation nachbringt. Also die noch weit zurück sind und so weiter. Und da gehen wir gezielt nochmal rein beim Umfärben, um die rauszunehmen. Aber ansonsten ab Ochtzweinen ist es aber so.
Ja. Du sprichst es schon an, Spätburgunder ist ja nun weiß Gott nicht Spätburgunder, sondern es gibt irgendwie Dutzende von verschiedenen Klonen. Und gerade in den 70ern hat man gerne ertragsreiche Klone gepflanzt, ne? Vorher vielleicht auch schon. Und im Gegensatz dazu gibt es dann eben Klone, die sozusagen von vornherein schon anders programmiert sind. Ne? Ich weiß nicht, Pomar oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Du sagtest vorhin 7, wie heißt der, 777?
Genau, 7 ist eine Variante.
Dieser Varianten. Ne? Ja, ja. Und was hast du hier vorgefunden?
Also, ich sagte ja eben, dass wir bei uns nicht mehr nachvollziehen können, wann der später gekommen ist. Die ersten Aufzeichnungen oder was man in der Chronik oder im Archiv finden kann hier in der Stadt, besagt, dass im Prinzip der gemischte Satz klassischerweise aus Burgunder- und Franzosenreben bestanden hat. Also die Franzosenreben, das ist überprüft worden genetisch, das sind Cabernet Franc gewesen.
Ach, das haben die auch schon mit hier hingebracht. Okay.
Ja. Und da gab es einen uralten, der war uralter gemischter Satz, der ist ein paar Jahre bevor ich gekommen bin, also 2008 glaube ich, ist der ausgerissen worden.
Hier im Weingut?
Reben Weingut. Okay. Und vorher hat man aber Holz geschnitten und hat das damals untersuchen lassen.
Ja.
Und hat diese Reben hat man wieder an dieselbe Stelle gesetzt im Schlossberg als Cabernet Franc.
Ah, okay.
Also das war genetisch untersucht worden, das ist Cabernet Franc gewesen.
Es gibt ja ein Cabernet, genau, du hast ja noch einen Cabernet Franc bei dir im Sortiment.
Und das sind die. Die sind aus einem ganz alten, mischten Satz, die waren wurzelecht.
Ja.
Also wurzelechte Cabernet Franc.
Ja.
Ist halt schon verrückt. Ja. Aber die standen eben mit den Burgunderreben, die wurden einfach so genannt, ne?
Ja.
Mit da drin. Und aus diesen gemischten Sätzen und anderen Anlagen, haben wir heute noch wurzelechte, die schon damals aus solchen Anlagen selektioniert worden sind.
Mhm.
Da bestehen die besten Parzellen im Schlossberg bei uns. Okay. Dann wurde noch einiges gesetzt, wo ich denke, dass es Ritterklon sein könnte, also ein kompakter Klon. Haben sogar ein kleines bisschen Samtrot, also so eine ganz starke Abwandlung. Haben ein bisschen Mariafelder, haben jetzt auf Südtiroler Unterlage 777 gepflanzt. Bisschen was Geisenheimer. Zielrichtung wird aber sein, den Klingenberger Klon weiter zu veredeln, den weiter über Positivselektion auszubauen und gleichzeitig aber auch mal mit französischen Klonen das Ganze ein bisschen zu mischen, aufzustocken, weil man natürlich schon sagen muss, dass in Deutschland auch eine Welle durchgeschwappt ist, da hat man nach Ertrag gezüchtet.
Ja.
Und nicht mehr vorrangig nach Qualität.
Ja.
Da ist uns ein Stück Kulturgut verloren gegangen. Ich bin Gott sei Dank an dem Thema so weit drin, dass wir da jetzt auch eine Haltungszüchtung machen wollen. Also sowohl haben wir an der A, Kaster, Stuber, die so ganz alte, sehr, sehr alte, urdeutsche Klone, die vielfältigen wollen. Hier der Klingenberger Klon. Es gibt in Ingelheim gibt es einen selbstgezüchteten Klon, der urdeutsch ist. Und meine Freundin Julia, die hat ihre Bachelorarbeit über wurzelechte Spätburgunder geschrieben.
Ah, okay.
Und die hat zum Beispiel ausnahmslos alle Winzer an der A abgefragt, hat die Flächen begutachtet, aufgenommen, ausgewertet. Und da liegt halt jetzt ein riesen Pool vor an Informationen. Und da wollen wir auch ein bisschen Haltungszüchtung betreiben, weil wir uns auch hier im Betrieb eigentlich sehr stark dem Gedanken verpflichtet fühlen. Oder das hört sich auch so ein bisschen gewollt an, aber wir wollen uns auf den Kern zurückbringen. Also wir können natürlich versuchen, jetzt eine Richtung zu provozieren in den Weinen. Ich bin aber der Meinung, dass es, wenn man in Hamburg zum Beispiel am Regal steht, dann ist die ganze Welt eine Armlänge entfernt. Jetzt muss man sich auch ganz genau fragen, warum jemand, der vielleicht nicht in Deutschland aufgewachsen ist oder irgendwie emotional mit der Sorte Spätburgunder zu tun hat, warum sollte der jetzt zu dem Kurfranken-Spätburgunder oder dem Klingenberger Spätburgunder greifen? Ja. Das kann nur so sein, meiner Meinung nach, dass man mit dem Wein zuverlässig auch einen Stil verbindet. Also wenn ich im Restaurant sitze und sage, ich will jetzt was Schlankes, was Frisches, ein Reparaturwein zum Schluss, dann hole ich keinen kalifornischen Chardonnay. Genau. Das weiß jeder, der schon ein bisschen ja. Thema drin ist, der weiß das. Es geht dann eher auf die Mosel, Feinherbes, ne? So, und das musst du schaffen. Dann ist es vielleicht so, dass Leute sagen, Mensch, das hat nur 9 Volumenprozent oder das hat aber viel Säure oder so. Mein Gott, dann gefällt es denen nicht. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist der Hammer. Das ist genau meins. Und das ist authentisch. Da muss die Mosel sich nicht für krumm machen. So. Und da suchen wir auch ein bisschen danach. Und das ist eben hier bei uns das Kühle, so ein bisschen das Ätherische, ganz feine, schlanke, tiefe, lange in den Wein, aber eben ohne das Fette, ohne den Speck drumherum, was Frisches, was Kühles. Also jetzt gerade hier ein Buntsandstein im Glas, das hat 12 Volumenprozent. Das wird ganz leicht oder manchmal auch gar nicht angereichert. Weil einfach Spätburgunder das nicht braucht.
Angereichert heißt schottisieren, also mit Zucker in den Most. Ne?
Genau,
da sind wir mit Sicherheit. Das dürft ihr machen?
Genau.
Aber wenn es geht, vermeidet ihr das?
Genau. Also es ist so, dass es halt traditionell ist es eben so, dass es eben überall auf der Welt eine Möglichkeit ist, dem Wein ein bisschen mehr mitzugeben. Jetzt muss ich mich aber heute auch fragen, ob wir das... ob wir da, wenn wir mal ein paar Stufen weiter sind, das Ganze noch weitermachen oder ob es eine Möglichkeit gibt, das eventuell auch wegzulassen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir natürlich heutzutage alle einem gewissen Druck natürlich auch ausgesetzt sind, dass so ein Wein sofort auch, wenn jemand sagt, Mensch, da habe ich viel Geld für bezahlt, der muss einen auch sofort, ja. Manche Leute wollen dabei festgehalten werden, wenn sie so einen Wein trinken und dann sagen sie, boah, kann ich nicht austrinken, aber Glas hat mich umgehauen. Ne? Das muss ein toller Wein sein. Wir definieren es halt ein bisschen anders. Für uns ist es so, jede Flasche muss leer werden. Und die Flasche, die als erstes leer ist und wo du am allerliebsten noch eine Flasche von haben möchtest, das ist der Beste.
Und das sind im Zweifelsfall halt die frischeren Weine, die ein bisschen schlanker sind, die eine gute Säurestruktur haben.
Denken wir,
und genau. Im Zweifelsfall halt auch weniger Holz. Ne?
Genau, denken wir. Nur jetzt muss man sich das vorstellen, dass man plötzlich mit Spätburgundern für 50 Euro oder mehr und 11 Volumenprozent oder 11,5, dann ist natürlich schon, weiß man nicht, ob die Zeit dafür reif ist. Wir wollen jetzt anfangen, ab dem nächsten Jahr, war ein Jahrgang mit kleinen Partien, wir haben alles extra halten müssen und hier halt nicht die Möglichkeiten gehabt. Ab nächstem Jahr soll es aber von den Guts, Orts, Reserve und großen Gewächsen von diesen Weinen, soll es im Pendant geben, in kleiner Menge immer.
Großartig.
Wo nichts gemacht ist. Ja. Weil ich auch einen größeren Sinn darin sehe, das zu etablieren, wenn ich nichts mache. Weil wenn ich wenig mache, und das heißt, der macht es ja doch, dann kannst du dir nicht nachvollziehen, hat das jetzt, hat das nicht, inwieweit, was kommt davon. Ja. Und wenn man nichts drin ist, dann kann man sagen, Mensch, klasse, guck mal hier, ist ja Mochts Wein, ne? Der braucht das vielleicht gar nicht. Ist vielleicht ein idealistischer Ansatz, aber hier ist so vieles nicht Mainstream-konform.
Ja. Ich denke immer, wenn ich also über solche Weine nachdenke, denke ich immer direkt an Dominik Huber, der ja bei Terroir Unlimited im Priorat Weine macht. Und ich weiß noch, wie der angefangen hat oder wofür eigentlich das Priorat steht. Es steht ja eigentlich für sonnenverwöhnte, heiße Weine mit relativ viel Alkohol. Also was heißt relativ viel? Also sprechen um die 15%
ja.
Und viel Holz normalerweise. war zumindest.
Was sich bedingt, also durch den Alkohol, ja. Alkohol und Lösungsmittel, ja. zieht es natürlich auch Holz ohne Ende.
Ja. Ja. Mittlerweile ist er bei Weinen fast ohne Holz, ja. also teilweise ohne Holz, teilweise mit altem Holz, mhm. Bei einer früheren Lese, bei weniger Alkohol. Die Weine sind trotzdem teuer und sie verkaufen sich.
Mhm. Ja.
Ist natürlich, also ich glaube auch, es ist ein enormes Risiko und man muss diese Weine, glaube ich, erklären und andere müssen sie wiederum verstehen. Aber ich glaube, wenn das irgendwann einen Klick gemacht hat, dann sind das, glaube ich, Weine, die man eigentlich haben möchte.
Ja, für mich ein gutes Beispiel ist immer die Weine von Paul Fürst. Paul Fürst hört im ersten Jahr, oder wenn die Weine rauskommen, bei ganz ausgewählten Verkostern zu den absoluten Spitzen.
Ja.
Nach 10 Jahren gehören sie bei allen zu der absoluten Spitze.
Mhm.
Weil die Weine am Anfang wirklich schlagen, die sind mineralisch, fein, tief, große Klasse, aber eben sehr fein.
Mhm.
Und das ist natürlich irgendwo, wenn das nicht als Thema im Raum steht, nachdem verkostet wird, und der Wein steht neben 10 anderen, die vielleicht mit wenig Schwefel und mit viel Holz und überreif, aber jetzt in der Jugend halt trotzdem, ne?
Ja.
Dann noch frisch, klar, die sind ja nicht alt, daneben stehen, geht so ein Wein vielleicht schon mal unter, weil man drüber wegprobiert und die Zeit dafür nicht nimmt.
Ja. Ja.
Die Weine sind trotzdem, die gehören mit zu den teuersten, was man in Deutschland so kaufen kann.
Mhm.
Und die Weine werden getrunken. Also wenn wir mal in den Genuss kommen, dass wir ein paar Flaschen haben hier, dann ist es so, wir haben eine große Schatzkammer, wir probieren mit all unseren Leuten regelmäßig und die dürfen alles holen, was sie wollen. Steht einem alles frei und da liegen mittlerweile fast 3000 Flaschen. Wirklich gutes Zeug von überall. Das
hier im Weingut?
Hier,
die habt ihr sozusagen mit übernommen?
Ja, das haben wir selber aufgebaut. Ja.
Echt, in ein paar Jahren schon, ihr Respekt.
Gut, viel ist natürlich habe ich auch schon mitgebracht, weil ich privat hatte. Dann tauschen wir auch, gehen auch hin, war jetzt gerade bei Grünhaus an der Mosel gewesen, da für unverschämtes Geld, was wir gar nicht besitzen, eingekauft.
Mhm.
Und weil das einfach, wir wissen mittlerweile genau, was bei uns läuft, was zieht. Und Paul Fürst ist auch so eine Nummer, da gehen die Leute hin, probieren das und die Flasche ist leer. Du hast Bock auf den nächsten.
Mhm.
Was uns genau andersrum auch passiert mit Spätburgunder, wo wir sagen, oh Mensch, was soll das? Ne? Das ist belanglos, das fehlt Säure, der Alkohol, das ist Holz, das ist austauschbar, das ist Fett, das macht satt, das macht uns müde, das macht uns satt.
Ja. Ne?
Und Spätburgunder ist so ein bisschen vom Thema her, geht das in Richtung Riesling, Roter Riesling. Also faszinierende Weine, mineralische Weine, erfrischende Sachen. Ne? Und dadurch glänzen die. Ein Pinot muss frisch sein.
Ja.
Und diese Weine werden getrunken. Also die Leute bezahlen viel Geld und viele Leute meinen ja immer so ein bisschen, dass das die Leute sind, die irgendwo vielleicht die Weine nicht unterscheiden können. Das wäre alles Geldmacherei oder der Name oder weiß der Teufel. Das ist alles Quatsch. Das sind wirklich Weine, die werden getrunken. Die sind so groß, dass die Leute Spaß haben. Die trinken, holen sich eine Flasche, bezahlen viel Geld dafür und das schmeckt so gut, dass die den Wein danach nochmal trinken. Also es gibt natürlich viele Weine, die werden als Verkostungsweine von Trophäenjägern geholt.
Klar.
Aber das ist das eher...
Schnell die eben, zumindest zeitweise eben auch in der Punkteskala immer schnell abgeräumt haben.
Und das ist eher...
Weil sie eben sozusagen diese Einglas Trinkweine sind und verführen.
Wir freuen uns auch total über gute Bewertungen. Das ist auch Sicherheit ein Bestandteil von uns, ne, mit dem wir auch leben, arbeiten, nutzen, sicherlich auch, weil wir sonst keine große Marktsuchen machen, sind wir einfach irgendwie nicht, wir geben unser Bestes, aber einfach nicht so richtig für gemacht. Und klar, deswegen sagte ich es auch eigentlich, spielt es auch eine Rolle für uns, aber in gewisser Weise ist es auch ein Fluch und Segen eben.
Ja.
Weine werden gezwungen, auf den Punkt zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses bisschen elitäre Denken, den Besten zu suchen, fördert auch Ehrgeiz, gibt Leuten die Möglichkeit, sich zu profilieren, ohne dass man halt einen Riesenbetrieb für Millionen hinsetzen muss, sondern du kannst ein einfaches Produkt machen in der Garage, kannst dich zum Wettbewerb stellen und hast dieselbe Chance wie die anderen.
Ja.
Deswegen ist es von daher. Aber wie gesagt, zurück zum Alkohol, wir wollen versuchen, so wie abzustellen. Ist eine idealistische Geschichte und bin auch jetzt gerade noch ein bisschen geflasht von gestern. Wir hatten gestern vom VDP Niederfall und hat der Graf von Castell gesprochen. Und der ist ja Zeitzeuge, der war Gründer bei den Naturweinversteigerern.
Ja.
Und das war schon nochmal beeindruckend, in was für einer Zeit und mit was für Jahrgängen die sich da gegengestellt haben. Und das konsequent einfach nicht gemacht haben, die angereichert. Mhm. Und einfach Jahrgänge mal mit trockene Weine mit 8 Volumenprozent, 9 Volumenprozent abgefüllt haben. Sicherlich ein Extrem. Aber die Weine sind getrunken worden. Er sagt, nach 20 Jahren, die Sachen sind super gereift. Ne? Es war eine andere Kultur. Es ist auch mehr getrunken worden. Zum Beispiel der Mittagswein. Mhm. Ne? Diese Geschichten. Ja, das gab es alles noch. Heute,
letzte Tage noch drüber geschrieben.
Ja. Mittagswein. Und heute sind wir Gott sei Dank auf dem Qualitätslevel angekommen, wo das jeder leisten kann. Ja. Aber so Sachen gibt es halt nicht mehr. Sie sind leider ausgestorben. Wer weiß, ob die nochmal kommen. War vielleicht eine andere Zeit. Aber zumindest der Gedanke, dass man abends auch mal eine Flasche Wein zu zweit trinken kann, ohne große Reue.
Ohne Reue, ja.
Ich trinke auch zwei alleine ohne Reue. Aber es geht ja im Prinzip, wir müssen ja auch an die Leute denken, die vielleicht mit Wein nicht so in Kontakt stehen.
Ich bin ja nun täglich mit Wein in Kontakt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diese schweren Weine, ich kann die nicht mehr einfach so trinken. Mhm. Ich vertrage die nicht mehr. Mhm. Mein Körper baut die einfach auch nicht mehr so ab. Ich merke das einfach, wenn ich von diesen Weinen, die viel Alkohol haben und viel Holz, dass ich davon einfach wirklich auch am nächsten Tag noch matt bin. Mhm. Und das mag ich einfach nicht mehr.
Ja, und vielleicht kriegen wir auch Spaß mehr. Vielleicht haben wir auch mal irgendwann mal noch eine stärkere Debatte über das Thema. Und
ich glaube ja, dass die kommt.
Ja, und eigentlich ist es unnötig. Ich meine, ich glaube, Wein wird es bis zum Untergang der Welt geben.
Und die Debatten darum wird es auch immer geben. Es gibt natürlich auch Moden, natürlich auch Trends. Also.
Ja. Und deswegen denke ich, muss man sich halt noch deutlicher fragen, was man unbedingt braucht, was nicht. Wir werden sehen, wir werden das mal machen. Ja. Wo wir das leisten können.
Das heißt nochmal, um darauf zurückzukommen, ein Wein, wie wird der idealerweise aussehen? Also was wird idealerweise passieren? Der kommt in den Keller.
Genau, also wir sind heute, das ist eigentlich das Letzte, was so ein bisschen geblieben ist. Ansonsten wären wir Selbstversorger, sage ich immer. Mhm. Weil wir lesen alles 100% von Hand. Mhm. Das bisschen, was wir zu fahren haben, lassen wir von einem befreundeten Winzer machen. Mhm. Die Sachen kommen rein, das wird nicht gepumpt und gar nichts. Wir bauen nur in Spessarteichen aus, die hier aus der Region kommen. Mhm. Alles wird zum Großteil spontan vergoren, unfiltriert gefüllt und das ist es. Also wir bräuchten theoretisch, wenn jetzt irgendwo rundherum alles abgeschaltet würde und es gäbe keine Infrastruktur mehr, wir könnten dieselben Weine machen. Das ist ein schöner Gedanke, den ich mag. Und Zucker ist das Einzige, wo wir halt unterstützen nehmen, wo natürlich auch, man muss das jetzt ein bisschen relativieren, natürlich auch ein Sinn dabei steht, weil was mir auf jeden Fall lieber ist, ist mir ein Spätburgunder, den ich früher gelesen habe und ein bisschen angereichert, damit er auf denselben Alkohol kommt, anstatt, nur weil ich den Zucker weglassen will, überreife Weine zu machen. Das ist noch viel, viel schlimmer. Mhm. Aber man braucht Ziele und denke ich, ist ganz wichtig, dass man die hat. Und vor allen Dingen ist es noch wichtiger, wenn man terrassensteillagen Weinbau macht. Da ist man noch ein bisschen mehr der ganzen Geschichte verpflichtet, weil das ist einfach, da spürst du einfach mehr die ganze Arbeit, die du leistest, die Handarbeit, da steckt sowieso die ganze Liebe zum Detail drin. Und
wie viele Stunden verbringt ihr im Weinberg? Hast du eine Übersicht?
Da ranken sich die größten Schätzungen drum, weil natürlich man verschiedenste Dinge damit reinbeziehen kann. Mhm. Wir liegen in etwa beim dreifachen Aufwand, wie das normal im Direktzug ist bei uns hier. Wenn wir natürlich im Schlossberg 3 bis 4 Kilometer Mauern haben, die auch nochmal aufwendiger sind, weil die sind auch nicht mit dem Seilzug zu bearbeiten oder ähnliches.
Wie an der Mosel beispielsweise teilweise.
Oder? Ja, klar, die Mosel, die Hardcore-Dinger, da geht auch gar nichts.
Da geht gar nichts anders.
So, und deshalb ist bei uns wirklich jede Pflanze, der Stickel, den musst du da reintragen. Mhm. Das musst du an Wegen befahren, mit denen du keine großen Gefährte benutzen kannst, ne? Keine 2 Autos nebeneinander passen. Mhm. Und da ist es schon wichtig, dass man sich das Ganze hinterfragt, um eben auch zu sagen, okay, Terrassensteillage, die ist so wertvoll, weil sie so gute Weine bringt und so ausdrucksstarke Weine. Und dieses Ausdrucksstarke, das unterstützt mich darin, dass es diese Weine auch nur einmal gibt auf der Welt. Mhm. Und so, wenn du dann eine gute Lage hast, dann gibt es sie nicht nur einmal, sondern dann gibt es auch was ganz Besonderes eben nur einmal und auch begrenzt. Und das sind für mich einfach immer die wertvollsten Weine, Wir sind natürlich Freaks, das muss man immer ganz klar sagen. Einer, der sich mit der Materie nicht beschäftigt, das ist so, als wenn ich mich mit Tee beschäftigen müsste, da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht unhöfliche Kommentare mache, weil ich einfach irgendwo mich da selber nicht so outen will, dass man gar keine Ahnung hat. Meistens zieht man es dann ins Lächerliche, wenn man gar keine Ahnung hat. Ja, da muss man sich schon bewusst machen, dass es eben anderen genauso geht, bei uns, beim Wein, und dass wir Freaks sind.
Ja.
Aber trotzdem denke ich, ist das ja auch ganz wichtig, dass man in Materie tief drinsteckt, um zu wissen, was geht nicht. Und wir beobachten es immer aus einem Blickwinkel heraus, dass es, ja, wie soll man es beschreiben, immer ein bisschen satt sind. Also wir könnten ja, wir können tauschen, wir haben Zugang zu Wein mit Kollegen und Freunden und so weiter. Und da merken wir eben, was man wirklich braucht und was man nicht braucht. Also quasi eine Art Überflussdenken.
Ja, ja, ja.
Ich hab, mein Keller liegt voll mit verschiedensten Weinen und du siehst, wo gehst du dran, dann fragst du dich, warum gehe ich da dran? Und es sind halt oft die Weine, die sind frisch, klar, die haben wenig Alkohol, wo mir einfach mein Körper sagt, Mensch, da hast du Lust drauf. Und meistens eben auch, weil das eben Weine sind mit Tiefe, die leben nicht davon, dass mich rückwärts umhauen, sondern wir trinken auch gerne den zweiten und dritten Schluck noch und muss dafür nicht dann 3 Tage im Bett bleiben danach. Ja, Spätburgunder ist dann ein endloses Thema, aber auch die Sorte, die es leisten kann, ähnlich wie Riesling.
Ja.
Hat auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wir haben auch eine Zeit gehabt in Deutschland, da hat man uns vorgeworfen, wir könnten keine Rotweine machen. Dann haben sie denen die Dinger mit 15 um die Ohren gehauen, bis es ihnen halt vorne und hinten rausgekommen ist. Und heute haben wir dadurch eine Plattform erreicht, wo man wieder nach den schlanken Sachen, eleganten Sachen auch sucht und kommen jetzt auf dem richtigen Level an.
Also, ja, ich habe gerade noch heute auf dem Weg hier hingelesen, also bei Facebook war so ein bisschen, einer sagte, ja, ich habe gerade von Rings die neuen Weine von Brüdern Rings, die Weine probiert, das ist großartig, das ist irgendwie das Beste, was ich vielleicht überhaupt probiert habe an deutschen Spätburgunder. Dann sagt ein anderer, ja, also das mit dem der beste deutsche Spätburgunder, das habe ich gestern und vorgestern auch schon gehört.
Ja,
das hat man alle 24 Stunden, hört man das mittlerweile.
Ja.
Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, das haben die vor 10 Jahren auch schon gesagt und vor 8 Jahren. Und ehrlich gesagt, ich bleibe lieber im Burgund, da weiß ich wenigstens, was ich habe. Es hat sich viel getan. Ne?
Ja, also der Hans-Peter Ziereisen hat mir schon vor ein paar Jahren, da musste ich immer so lachen, weil der Hans-Peter Ziereisen einmal auf der Probe, ich glaube, der kam so, kannten wir uns einfach nicht. Und da stand er bei mir am Stand und war am Erzählen. Jemand hatte ihn dahin gebracht. Und dann sagte er irgendwann so, beugt er sich ein bisschen vor und sagt so leise wie so ein geheimes Spätburgunder, das ist das nächste große Ding. Und dann habe ich ihn eine Zeit lang, also da habe ich gesagt, ja, stimmt, wenn der das sagt. Ne? So. Und dann eine Zeit lang später getroffen. Und dann habe ich das beobachtet, wie er in einem anderen Kreis das auch sagte. Auch so den Leuten so, Spätburgunder, das ist das nächste große Ding. Ne? Und letzt war ich wieder mit ihm. Und da hat er sich wahrscheinlich einfach nicht mehr an mich erinnert und hat das auch wieder gesagt. Und das hat schon lange gebrodelt. Also das hat schon lange, ein Ziereisen ist da auch jemand, der da sehr früh einen richtigen Weg eingeschlagen hat. Das sind Vorreiter in der Richtung. Paul Fürst gehört zu solchen Vorreitern. Ne?
Ja, du kommst von der A, da gibt es natürlich auch eine ganze Handvoll Vorreiter eigentlich. Ne?
Jede Menge. Wir sind jetzt nur gerade beim Ziereisen, ist mir jetzt eben zum Thema eben eingefallen. Mit den niedrigen Alkoholen und so weiter. Er macht so viel mit Landwein.
Der hat natürlich seinen Stil ja auch wirklich erheblich verändert, ne? in den letzten 10 Jahren.
Ja, das ist eine Entwicklung gewesen und die Ringsbrüder machen einen ganz tollen Stil. Die neuen Sachen finde ich richtig gut, richtig schlank.
Ja.
Klar, die haben auch Weine gemacht, die Kreuzsachen. Da ist natürlich schon was dahinter. Das ist schon ein richtiges Pfund. Man muss aber auch sagen, das hat aber auch, sag ich mal, das ist aber den Kritikern im Hals stecken geblieben dann, die immer gesagt haben, das wird nicht reif, ne? Oder das geht nicht. Also die haben dann natürlich auch irgendwo mal was widersprochen, was man natürlich den deutschen Weinen vorgeworfen hat. Und das haben sie so gut gemacht, dass sie einfach jetzt so ernst genommen werden, dass sie mit dem Allerbesten verglichen worden werden. Und da nehmen sie auch die Herausforderung wieder an und haben ihren Stil eben jetzt auch weiter und weiter verfeinert zu ganz tollen Burgundern, bieten eine große Bandbreite an, beschäftigen sich da intensiv mit und kennen jetzt die Weine noch nicht. Ansonsten kennen wir uns eigentlich sehr gut, aber bin davon überzeugt, dass es in Verbindung mit dem Jahrgang 13, der Pinus sehr gut, sehr in die Karten gespielt hat, dass da toller Stoff rauskommt, die mit Sicherheit auch anfangen, Maßstäbe zu setzen.
Ich habe jetzt auch nicht probiert, aber die haben ja nun auch noch sozusagen, und du hast hier den Vorteil vielleicht, dass du wusstest, das sind gute Lagen, die sind seit Jahrhunderten eigentlich bekannt. Das kann man ja bei denen jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? Die haben schon auch nochmal darüber hinaus, dass sie ähnlich jung sind wie du, dass sie im Prinzip ja auch mit ihrem Weingut nochmal neu gestartet sind. Ne?
Absolut.
Ja, das ist schon. Also insofern finde ich da jetzt so einen eigenen Stil zu finden, ist ja absolut legitim.
Also und wie gesagt, das ist natürlich jetzt alle 14 Stunden irgendwo der neue beste Späten ausgerufen wird. Das könnte für mich das jede Stunde passieren.
Bis
es auch in die letzten Winkel dringt, weil man muss immer sagen, wir sind Freaks. Wir sind richtige Freaks. Wir haben ja nichts anderes mehr. Und wenn bei uns die Diskussion so richtig übersatt ist, dann fängt es an und kommt auch irgendwo bei Leuten an, die nicht hauptberuflich oder ständig damit zu tun haben. Und das ist wichtig, dass es passiert, weil wir haben lange Zeit, war das größte Kompliment für deutschen Spätburgunder, wenn er fast so gut ist wie ein Franzose. Ansonsten haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt, weil das ist vielleicht anders zu sagen, wenn man im Riesling sagt, der deutsche Riesling, der ist fast so gut wie einer aus Australien oder fast so gut wie einer aus dem Elsass. Niemals werden diese Weine gleich schmecken. Im Leben nicht. Und wenn man suggeriert, ne, dass es so sein muss, dann ist man ewiger Zweiter. Und wichtig ist, da rauszutreten und seinen eigenen Stil zu haben und das im Prinzip dazu führt, dass man da im Restaurant sitzt, macht die Karte und sagt, heute habe ich Lust darauf. Bei Spätburgunder kannst du auf einen fruchtigen, sehr fruchtigen Stil auf der neuen Welt, ja, Neuseeland, Lust haben, oder du hast auf was Feines mit einer schönen Säure, tiefen Mineralik aus Deutschland Lust, oder eben auf einen Burgunder, der vielleicht noch ein bisschen kräftiger ist. In manchen Bereichen, das ist ein bisschen kompliziert, nicht vom Alkohol, sondern eben von den dickeren Traubenschalen her, andere Klone, anderes Eck. Oder du kannst was komplett Konzentriertes aus Südamerika haben. Oder Kalifornien, extrem rich, also extrem aufgeladen. Ja. Und kann der Spätburgunder alles? Und du kannst dann sagen, okay, da und da. Und so ist es auch richtig, weil dem Ganzen würde was genommen, wenn man das zu einer Spitze formiert. Das gibt es ja nicht. Dann müsste es ja so sein, dass es auch nur einen Geschmack gibt. So, und da ist es wichtig in Deutschland, dass wir da rauskommen. Von daher, deswegen können die das von mir jetzt alle 30 Minuten ausrufen. Das ist da genau richtig. Das machen wir 2 Jahre lang und dann wird man vielleicht auch dann einen Effekt spüren, dass man irgendwo hinkommt und sagt, klasse, hier, Mensch, haben wir jetzt auch mitbekommen, ne? Deutsche Spätburgunder weit vorne. Und das nur zu Recht. Spätburgunder ist der drittgrößte Produzent weltweit. Spätburgunder.
Hast du denn im Laufe der Jahre, in denen du jetzt mit Spätburgunder arbeitest, hattest du Vorbilder oder?
Ja, schon. Bei mir ist es so, dass das vielleicht Stile waren, Stilgruppen waren. Das mischt sich, das sind auch ein paar Weiße drin. Ein paar Weißweinbetriebe.
Ja, warum nicht?
Zum Beispiel ist einfach Riesling, übt da eine große Faszination auf mich aus, weil es dem Spätburgunder bis auf die Farbe sehr nahe steht. Es hat dieselbe Säurestruktur, also wenn jetzt mal Blanc de Noir und Riesling vergleicht, die ähneln sich aromatisch überhaupt nicht, aber von der ganzen Struktur. Also Säure ist hoch, sehr klare Weine, die viel von der Herkunft spiegeln können, sehr langlebig sind, fein, eben frisch, bekömmlich und eben nicht so überreif und überkonzentriert, wie das eben bei vielen anderen Sorten ist. Da ist natürlich die Mosel, Saar, tolle Sachen, gibt aber mittlerweile überall tollen Riesling, deswegen will ich mich nicht so festlegen. Vorbilder sind immer schwer zu benennen, sind aber sicherlich die bekannten Güter in Deutschland, die sich auch jetzt in einem Stil verschreiben, der immer suchend ist. Also suchend ist und authentisch, die nach Authentizität suchen. Das ist für mich eigentlich ganz wichtig, weil ich den anderen Weg einfach nicht teilen kann. Also das würde für mich irgendwie würde mir das Ziel nehmen, jemals da anzukommen, dass, da auch zu sein, wenn man sagt, das muss so schmecken wie da oder es muss so schmecken wie da hinten. Mhm. Die wissen ja selber nicht, wie es schmecken soll. Also es gibt ja nicht irgendwo einen Winzer, der da sitzt und hat das quasi in seinem Leben schon alles kapiert und macht das so. Jeder sucht. Das ist, als ich in Österreich war, da hat mir der Seniorchef eine schöne Geschichte erzählt, sagte, wenn ich Wachau gefahren, liegen neben mir alle meine Kollegen in der Wachau am Boden, sind die Steine am Reiben, am Riechen und gucken hoch und sagen, das können wir bei uns gar nicht schaffen. Guck dir die Böden an, die haben wir gar nicht. Ne? Dann sagt er, in dem Moment habe ich auch gezweifelt. 2 Wochen später hatte ich eine Gruppe Wachauer Winzer. Plötzlich gucke ich mich um, liegen die bei mir im Weinberg auf dem Boden und sagen, Mensch, die Weine können wir bei uns ja gar nicht machen. Ne? Mhm. Also dieser gegenseitige Aufbau von Ikonen und so, den gibt es natürlich auch. Und deshalb, jemand anders zu kopieren, bedeutet immer, du kopierst auch eigentlich nur ein Bild, was die von sich darstellen wollen. Oder, ne? Und was, nach was Eigenem zu suchen, ist eigentlich viel nachhaltiger. Mhm. Wir machen extrem viel Versuche, sei es mit Klonen, mit Gärverfahren, mit Methoden, über die unterschiedlichen Jahrgängen, Parzellen am Waldrand, Parzellen unten, wie wirken die sich aus, pH-Werte, Säure, was kann ich mit meinem Boden machen, um das zu unterstützen? Ne? Muss ich unbedingt düngen oder schieße ich mir sogar ins eigene Knie über Sachen, die mir nachher die Säure wegpuffern? Mhm. Ja? Welcher Lesezeitpunkt ist der richtige? Was bleibt bei einem Wein nach 10 Jahren übrig?
Schwer zu sagen, wenn man die Weine erst 4 Jahre macht.
Richtig. Und wir versuchen, in unserer eigenen Schatzkammer zu probieren, von Winzern hier zu probieren, sprechen auch mit vielen, gibt auch tolle Ansätze, gibt zwar einen Walter in Birkstadt, da war ich im Frühjahr da gewesen, jetzt im Januar, und da war hat er einen Wein von 2010 gefüllt und aktuell Jahrgang war 2009. Das ist ein kleines Weingut und das kannst du dir zurückprobieren bis 2001, alles.
Okay.
Und da sieht man auch über die Jahre, bis 10 Jahre, und dann erzählt er eben noch dabei und dann merkst du, wo Änderungen sind und was in so einem Wein erhalten bleibt. Also komplette Primärfrucht kannst du komplett knicken. Dieses Weine, die in der Jugendlichkeit so sehr üppig und weich und rund sind, knicken, das geht, das kannst du alles vergessen. Mhm. Wenn du mit viel Süße oder so reingehst, ne? Süße ist im Rotwein, verstärkt einfach alles nachher, das wird pappig süß, es nimmt den Wein Seele, es sticht nachher hervor. Ne? Mhm. Die besten Burgunder sind die dezent und noch nie richtig da gewesen gefüllt werden, einen guten Naturkorken, durch den Gasaustausch stattfinden kann, leichter und Druckausgleich. Diese Weine kommen dann irgendwann hervor. Alles andere entwickelt sich zu stark meistens. Also zu viel Fett wird noch fetter. Mhm. Süße wird noch süßer. Mhm. Rundes wird noch runder.
Säure
bleibt eigentlich immer stehen. Säure und trockene Tannin bleiben immer stehen. Also Tannin reift logischerweise und wird auch füllig. Trockenes Tannin bleibt immer stehen. Und Säure bleibt auch immer stehen. Weil normalerweise ist die ausgefallen, wenn es kommt. Was nachher den Eindruck der Säure mindert, ist, dass im Wein Rundungen entstehen, samtiges, Tannine, die reifen, die saftiger werden, Kohlensäure, die rausgeht, die oft noch, wenn man schonend arbeitet, enthalten ist. Und das Ganze, das nimmt nachher den Eindruck von der Säure. Und dadurch schmeckt es nachher dann irgendwann nicht mehr sauer, sondern es ist genau der Nerv, die Frische, die so ein Wein strahlend hält, die dann Lust auf mehr macht. Mhm. Ja. So versuchen wir halt eben sehr viel eigene Themen aufzubauen. Wie viel kommt es vom Klon? Manche Weinberge, die uns einfach jedes Jahr gut gefallen. Woran liegt das? Ist es der Klon? Ist da irgendwas am Boden anders gemacht worden? Welcher Winzer hatte den vielleicht mal bewirtschaftet vorher? Dachte ich, Pacht dazu bekommen, was hat er gemacht? Ne? Wie ist er geschnitten worden? Wie ist es gepflanzt? Und all solche Dinge sind für uns wichtig, dass wir nachher sagen können, wir versuchen das hier so zu maximieren, dass es unkopierbar ist, dass es fasziniert, in Frische, in Tiefe und nicht kopierbar ist. Das ist eigentlich das Ziel. So ein Wein muss begeistern. Der muss Frische haben, muss Opulenz haben, aber darf nicht fett sein. Er muss Säure haben, darf nicht sauer sein. Er muss dicht sein, aber eben nicht erschlagend. Und das ist die Quadratur des Kreises beim Spätburgunder. Es geht immer darum, dass es authentisch ist, dass es Spaß macht, das begeistert. Ist vielleicht manchmal das Allerschwierigste, es einfach zu halten.
Ja, das glaube ich auch.
Weil natürlich mal selber sehr kritisch seine Weine probiert und denkt, das ist es jetzt. Ne? Das ist es jetzt oder das kann doch nicht, da kann ich jetzt nicht so viel Geld für verlangen. Ist doch, müsste ich doch viel mehr noch irgendwie, das müsste doch viel spürbarer sein, aber.
Also bist du dem auch schon verfallen? Also die Weine irgendwann mal in der Zeit auch, ich weiß nicht, überextrahiert oder
irgendwie? Ja, ständig.
Ständig.
Ständig, weil man verfällt dem ständig, weil wenn ich jetzt 80 bin, dann habe ich vielleicht begriffen, aber ich bin jetzt 30 geworden, das ist mir eigentlich schon alt genug. Und man verfällt dem ständig, weil man ja natürlich auch irgendwo, wir bauen den Betrieb ja neu auf und man will natürlich auch nicht, dass es plötzlich irgendwo so ein Selbstbelügen ist, dass man sagt, Mensch, jetzt hast du immer gesagt, schlank, 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 jetzt hast du den einfach im Wein stehen, der ist schlank. Mhm. So, das kann natürlich auch passieren. Dann will man sich davor auch immer ein bisschen retten und schützen, weil klar, wir wollen immer weiterarbeiten und sicherlich passiert uns das ständig, dass man einfach sagt, oh komm, so die Sicherheitsgradöchsle vielleicht noch mitgenommen oder da, ne, vielleicht auf Sicherheit und hier, weil man einfach noch Zeit braucht, bis man alles im Detail so hat, dass man auch wirklich komplett voll dahinter steht. Es wird deutlich weniger, also jetzt mit 12, 13, 14 kommen Jahrgänge, die natürlich noch wesentlich ausgereifter sind. Wir spielen halt auf einem sehr hohen Niveau mittlerweile. Mhm. Das war sehr, sehr früh. Also es ist
immer ziemlich schnell die Post ab eigentlich.
Ne? Ja, und das ist natürlich auch Fluch und Segen. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, da wollte ich nicht hin. Das wäre jetzt auch Quatsch. Aber dass es so schnell ging, ist natürlich ein Wahnsinn. Und dass die Gefahr ist, dass du da so früh nach oben katapultiert wirst und da irgendwann natürlich auch so eine Art Hype entsteht. Und plötzlich jeder dich an Personen und Weingütern misst, die seit 70 Jahren, 100 Jahren über Generationen ne, sich mit dem Thema im Detail beschäftigen, die in jedes Fettnäpfchen schon gelatscht sind. Mhm. Und das natürlich dann im Vergleich zu denen man die Fehler einfach schneller offenbart. Also das ist dann auch eine Gefahr. Wir denken, dass wir das ganz gut gemacht haben, haben aber auch Fehler gemacht. Also 11er Jahrgang, da bin ich froh, dass wir konsequent waren. Aber das war ein extrem heißer Jahrgang. Wir sind noch früh gegangen und haben, denke ich, auch Weine gemacht, die ein Statement gesetzt haben. Weil wir haben in einem kühlen Jahr angefangen, wo nicht viele überreife Weine gab in Deutschland. Mhm. 2011 hätte man dem verfallen können und sagen, ne? Jetzt aber volle Kanne. Ne? Und dann wäre es im Prinzip genau so gewesen, dass man auch denken kann, okay, klar, da war ein guter Anfang, hat er Glück gehabt und in 11 macht das wieder so wie alle anderen. Mhm. Da haben wir ein echtes Statement gesetzt. Aber da haben wir zum Beispiel auch überextrahiert, in meiner Meinung. Die Weine sind gut, auf einem sehr hohen Niveau, aber wir denken eben nicht auf sehr hohem Niveau, sondern ob das eine Flasche ist, die wir uns kaufen oder was wir trinken oder woran wir denken, ist halt die absolute Schmerzgrenze nach ganz oben.
Okay.
Und ja. So werden wir nun mal auch verglichen. Mhm. Wollen da auch hin, den Anspruch nehmen wir auch an, wir wollen da auch noch weiterkommen. Aber 11 ist zum Beispiel so ein Jahrgang, wo wir einfach, da haben wir noch ein bisschen Saft abgezogen und gedacht haben, Mensch, das bringt vielleicht noch was. Ne? Und 12, 13, 14 sind jetzt Jahrgänge, die sind geprägt durch einen ganz ruhigen Ausbau, eigentlich nur geregelt durch Temperatur und Zeit, also kleine Kaltmazeration, dann sehr früh einmal die Temperatur rauf und dann wieder abkühlen lassen zur Entgärung, dass in der Phase, wo Alkohol vorhanden ist, es einfach nicht mehr zu einer starken Auslaugung kommt. Die Sachen werden einmal...
Frage, warum die Temperatur hoch, so kurz?
Also die Gärung schiebt es natürlich nach oben.
Genau,
schiebt es nach oben. Wir unterstützen das aber, indem wir den Raum ein bisschen heizen.
Ja.
Und dann haben wir eben über einen Tag lang 28 oder 30 Grad. Und da wird Farbe in erster Linie ausgelaugt.
Ja, ja, ja.
Aber eben noch keine Tannine, weil für die Auslaugung der Tannine fehlt der Alkohol noch am Anfang.
Ja.
Und das ist alles spontan.
Ja.
Das kriegt seine Zeit, das beruhigt sich runter. Fässer, die wir jetzt speziell haben, eben mit unserem Küfer haben, auch immer weiter angepasst. Ne? Die sind jetzt beim Dämpfen, beim Zusammenbauen werden nicht mehr gedämpft zum Beispiel. Ne?
Mhm. Was, das heißt, dieses Toastige fällt weg.
Das Dämpfen ist
nochmal was anderes.
Genau, das Dämpfen, das führt dazu, dass halt im Holz Sachen karamellisieren, das bringt so eine Süße.
Ja.
Sachen sind dann einfach zusammenzubauen, aber eben haben nachher nicht die Feine, nicht das Zurückhaltende. Mhm. Und das Toasting, das ist etwas kühler und dafür etwas länger. Mhm. Dass es aber keine Rußschicht gibt und innen ist noch grün, sondern eben, dass es eine ganz leicht getrostet ist, damit es eben keine lohe Töne gibt, also keine Grüntöne mehr. Ja. Das ist alles, was wir brauchen. Deswegen, das Fass hält sich zurück. Saft ziehen wir auch nicht mehr ab, weil wir gemerkt haben, das bringt eigentlich nur was irgendwo in der Breite. Mhm. Und in der Länge eigentlich nicht. Und ein Wein muss stimmig sein, durchgängig sein. Das ist wie eine Schlange, ja, die ist ja auch irgendwie gleich. Und wenn da in der Mitte ein fettes, wenn die eine Antilope gefressen hat und der hat so einen Bauch in der Mitte, dann ist das komisch. Das ist so. Und beim Wein ist es so, es wirkt sich so aus, man riecht eine feine Nase, trinkt und plötzlich kommt so eine breite, dicke Geschichte. Mhm. Und danach ist es wieder so ganz schlank. Da hat man schon manchmal das Gefühl, das ist sogar negativ, weil man danach einfach nicht mehr, nichts mehr schmeckt, fast, die ne? Feinheit nicht mehr so erfasst.
Ja.
Und wenn der ganze Wein fein ist und man denkt, oh ja, gut, aha, Moment, boah, Wahnsinn, ja, das bleibt ja noch, boah, ist das lang, riecht nochmal rein, dann ist eine Faszination entstanden. Und das, solche Dinge machen wir gar nicht mehr. Alkoholgehalte haben wir sehr stark reduziert, sind heute eigentlich so weit, dass wir über 13 gar nichts mehr haben. Mhm. Und haben wir schon Brasilien 11,5 gehabt und so weiter, macht einen Riesenspaß.
Ich finde
auch, ja. Und sind vor allen Dingen, wird das ja komischerweise auch noch gut bewertet. Da hatten wir uns schon so viel Kopf gemacht, dass wir uns da schon im Vorhinein darauf eingestellt hatten. Ne? Was sagen wir, wenn uns das um die Ohren fliegt? Ne?
Aber ja, passiert gar nicht.
Passiert überhaupt nicht. Ne?
Also weil es ja auch einfach, es gibt ja auch, gerade finde ich in Deutschland, auch gute Bewerter, die sowas auch
verstehen. Absolut. Das ist ganz klar, das ist auch
Markus Hofschuster wichtig. Oder ein Stefan Reinhardt oder so, die verstehen das ja auch.
Absolut.
Was da passiert. Ne?
Absolut.
Da haben wir schon auch Glück, finde ich.
Absolut. Das braucht's, ne? Das ist eine große Familie, ohne dass jetzt der Eindruck entstehen soll, dass es irgendwo immer ein enger Schulterschluss ist. Da gibt's ja genug Reibung immer zwischen Kritiker und Winzer. Natürlich irgendwo, klar, muss ja sein. Aber wir haben Verkoster, die von ihrer Art her die Weine verstehen. Klar, das ist natürlich immer nicht immer einfach. Andere Betriebe kriegen das schon um die Ohren gehauen. Und denke, heute zeichnet sich das auch ab, dass wir eine Entwicklung kriegen, eine Welle kriegen in Deutschland, die das jetzt mal zurückbringt. Also beim Riesling habe ich ja schon mal gesagt, niemand auf der Welt würde hingehen und sagen, Mensch, der deutsche Riesling, der ist halt leider nicht so fett wie der Chardonnay in Kalifornien. Da müsst ihr nochmal ran, Jungs. Ne? So, der ist hat viel weniger Alkohol, ne? Noch ein paar Gramm Restzucker und eine hohe Säure. Ja? Wie kann das passieren? Aber die Weine faszinieren, die haben Tief, die haben Strahlkraft und gehören somit zu den größten der Weine in ihrer Kategorie. Und aus dem Schatten müssen wir raustreten. Da sind wir ja rausgetreten schon, aber da müssen wir jetzt weitermachen, das festigen und müssen das in die Breite bringen einfach. Ne? In alle Köpfe. Darf jeden Weinstil der Welt geben, das ist überhaupt gar keine Frage. Nur beim Spätburgunder See ist nun mittlerweile schon als eine logische Schlussfolgerung, dass eine Sorte, die von Natur aus viel Säure hat, eine dünne Schale, ne? keine Barolos bringt. So. Ja. Und das ist dann irgendwo.
Und da bist du dir so mit deinen Kollegen, die so in das gleiche Altersniveau jetzt etwa haben, auch einig, mehr oder weniger?
Ja, schon. Man muss natürlich immer aufpassen, was man sagt mit deinen Kollegen. Ich denke, es ist ganz normal, wenn man es dem so verschreibt, dann zieht man sich da gegenseitig an.
Ja.
Es gibt schon auch noch Gegenstimmen, die dann einfach sagen, es ist mir aber halt einfach zu dünn. Ne? Für mich nicht. So, ist mir zu dünn. Ja, muss man akzeptieren. Wenn sie dann einen anderen Weg gehen, können sie das tun. Ich halte es für totalen Quatsch beim Spätburgunder. Aber das soll jeder machen, wie er es meint. Ich sag den Leuten, wir haben ja auch Kundschaft, die kommen rein, probieren, sagen, haben sie da auch was weniger sauer ist? Sag ich, haben wir leider nicht. Also es kann höchstens schlimmer werden. Ne? Ich habe jetzt schon den gegeben, der einigermaßen konform ist. Ja, und dann sagen, aber wollen sie denn nicht mal was anderes? Mal sag ich, wenn wir was wollten, dann würden wir eine andere Rebsorte pflanzen, dann könnte ich Ihnen den Wein zum halben Preis anbieten mit besserer Qualität. Einer, der was mit einer Primärfrucht sucht, nicht zum Nachdenken, wo man sich auch ja nicht irgendwo länger mit beschäftigt, ja, dann ist ein Dornfelder ein Wein, der hat eine Frucht, der hat hat eine Frucht, der hat eine tolle Farbe. Und dann kannst du 3 Gramm Restzucker dran geben. Dann gibt es dann Wein, der stört dich vorne, hinten nicht, der gibt dir halt auch nichts. Aber ne, wäre dann einfacher zu erzeugen. Und dann habe ich aber grundsätzlich im Spätburgunder die falsche Rebsorte für Leute. Also Leute, die mir mit solchen Argumenten kommen, Winzer selber, dann denke ich mir halt, dann sollen sie eine andere Rebsorte pflanzen und nicht dran festhalten, weil es der Opa schon gehabt hat. Mhm. Sondern wenn es der Opa schon gehabt hat und das ist einem wichtig, dann muss man auch der Sorte ein bisschen zuhören und muss überlegen, was kann die von Haus aus? Ne, ich mache aus dem Riesling keinen Chardonnay, ich mache aus dem Spätburgunder keinen Barolo oder Chianti oder weiß der Teufel. Ne, alles gute, tolle Weine für sich, trinkt auch alles gerne mal, ne? Aber alles zu seiner Zeit und alles auf seine Art und Weise. Und dieses Durchmischen ist, finde ich, eine Katastrophe beim Spätburgunder. Das gibt so viele Unterschiede von ganz alleine schon, die entstehen beim Spätburgunder, wo du gar nichts so tun musst. Ein Spätburgunder aus der Pfalz, bei Rings oder bei Krebs, das wir probieren ja auch öfters, das hat immer, ist immer ein bisschen dunkler, ein bisschen reichhaltiger als die Sachen hier.
Vom Boden.
Genau. Ja. So, und dann ist das auch gut so. Ja. Aber wenn die jetzt anfangen und würden sagen, Mensch, die Weine von Baltes, die sind immer so hell, das fällt uns ja super, und fangen an, die Farbe rauszuschönen mit Kohle oder so. Ne? Oder ich sage, Mensch, die sind mir aber einfach zu hell, meine Weine. Ne? Ich mache jetzt ein bisschen Regenze rein, das sind wir die anderen. Das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Ja, so kann ich besser unterscheiden. Ich kann sagen, das gefällt mir heute, das gefällt mir. Und ich glaube, so ist vielleicht nicht der einfachste Weg, sich die Kunden jetzt schnell beizusammeln, aber es ist der Weg, der nachhaltig ist. Weil es ist erkennbar, es ist greifbar und die Leute, die über die Jahre den Stil finden und dabei bleiben, für die ist es was ganz Besonderes und eben nicht so gefahrlos, so ein zahnloser Tiger, sondern es ist eben dann genau das, was sie gesucht haben. Und dafür sind sie bereit, Geld auszugeben und da fängt es dann eben an und wird interessant. Terrassensteillage, ne? Weine, die noch prägender sind. Und letzten Endes muss ein Wein einem was geben. Es muss einen faszinieren und so, es muss einem was geben. Und es soll möglichst nichts haben, was einen aus der Bahn wirft, schädigt. Wein muss begleiten und faszinieren gleichzeitig. Es muss zu abends zum Essen, muss ein Glas Wein dann auch ein bisschen runterbringen können. Man muss aber auch einfach reinriechen können und sagen, oh klasse, Mensch, ja, genau. Das ist eine tolle Nase, Opulenz, ja. Und so danach gehen wir. Also muss begeistert sein von so einem Wein. Vor allem, wenn man viel Geld ausgibt, ist es noch viel wichtiger, dass man Spaß hat, die Flasche leer zu machen.
Ja. Du hast neben den ganzen Spätburgundern einen Portugieser, der jetzt immer ziemlich schnell ausverkauft ist. Ne?
Schrecklich.
Was ist, ja.
Und dann gräbt komplett unsere Autorität in Sachen Spätburgunder.
Und du hast das ja auch noch angesprochen, Cabernet Franc. Du willst aber tatsächlich eigentlich auf 100% Spätburgunder. Ja. Das heißt, ja. Portugieser und Cabernet Franc, Zweigeld gibt es auch noch.
Ja.
Dann wird es irgendwann nicht mehr geben, ne? Tatsächlich.
Leider nicht. Also leider, wenn ich das immer so sagen muss, tut es mir schon auch ein bisschen in der Seele weh.
Ja, aber das
aber an der Logik geht da kein Weg dran vorbei.
Okay. Ich kann es irgendwie verstehen, aber es ist eigentlich sehr traurig, finde ich.
Ja, es ist halt so, dass wir gerne uns auf die eine Sache konzentrieren. Mhm. Und das
ich kann ohne
wenn aber,
verstehen.
Ja. Weil wenn wir jetzt konsequenterweise müssten wir ja dann sagen, okay, dann nimmt man jetzt nicht die da stehen. Gut, Portugieser ist noch eine Sache, die halt autoton hier ist und so weiter. Mhm. Cabernet Franc, gut, eben über die Geschichte auch. Aber da müsste ich da ja auch noch konsequent dran gehen. Also die Sachen einfach jetzt so stehen zu lassen, weil sie stehen, das ist auf jeden Fall nicht. Und den Fokus auf eine zweite Sache legen, ist es halt nicht. Klar, die Sachen, so Weine wie die Reserven, Portugieser, Cabernet Franc, die entstehen jetzt nicht durch Zufall, indem man einmal im Jahr dahin fährt und erntet. Da gehen wir da schon hin und geben da Vollgas.
Ja, ja. Schmeckt man ja auch. Also
das ja, ist halt aber... Ja, wir wollen irgendwann halt nur Spätburgunder. Wir wollen 20 Hektar, genau, 0,00 und 100% Spätburgunder und maximal 10 Weine. Das ist das Ziel.
Mhm. Okay,
und lieber, das
ist ziemlich klar.
Und lieber Typen in den Weinen. Ne? Also ein Schaumwein, 2 Blancs und 7 Rote. Und möglichst 7 Typen. Mhm. Basisweine, die 12... Mal sehen, 12, ich mache mich nicht am Alkohol, so mache ich mich nicht so verrückt. Oder vielleicht auch mal 11 oder so haben, das ist egal. Aber die trinkig sind, die begeistern, die trinken, die vielleicht leicht gekühlt Sachen sind, wo du einfach sagst, boah, Mensch, Hammer, ein ganz anderes Weinerlebnis. Tolle Burgunder, frisch, groß, klar. dann hin über Ochtweine bis zu großen Gewächsen, die ja auch einfach Jahrzehnte mal bedauern sollen, die begeistern, die auch da einfach Monumente sind ihrer Art, sag ich mal. So, das, da habe ich viel mehr Spaß dran und ich denke auch, dass es dann verkauft, weil wenn man so auf ein Pferd setzt, glaube ich, dann kann man auch mehr rausholen. Mhm. Es ist nicht, wenn ich irgendwo in ein anderes Land gehe und es kommt jemand und sagt, was machen Sie denn? Ach ja, wir sind ein Weingut irgendwo und wir machen irgendwo viele verschiedene Rebsorten in trocken, halbtrocken, mild. Mhm. Dann weiß er gar nicht, was er bei mir soll. Wenn ich dem sage, wir sind ein Weingut aus Klingenberg, wir machen nur Spätburgunder, dann sagt er, Moment, Moment, das ist interessant. Da würde ich wenigstens mal
probieren. Das ist probieren. Ja dann auch für Deutschland wirklich untypisch. Ja. Also, der Gemischtwarenladen ist ja eigentlich viel typischer.
Ja, gut. Das, auch andere gewachsene Strukturen vielleicht. Ich habe einen Betrieb übernommen, der schon mal so aufgestellt war. Und das war auch immer mein Wunsch, das so zu machen. Danach habe ich gesucht. Das war der Grund, dass ich mich selbstständig machen würde, weil es eben ansonsten immer eine Vorgabe gibt, die betriebswirtschaftlich natürlich auch irgendwo berechtigt ist. Aber wenn du sagst, Mensch, heute habe ich eine gute Idee, morgen reife Müller-Thurgau aus, dann heißt es, nein, nein, mein Freund, das machen wir nicht. Da verdienen wir Brot und Butter, da verkaufen wir so mit und dann ist das okay. Mhm. Ist auch in Ordnung, wenn man so aufgestellt ist. Aber ich bin zum Beispiel auch gern Winzer, ich bin im Weinberg und im Keller und das sind Sachen, die mir Spaß machen. Ich will weder die ganze Zeit mit dem Koffer rumreisen, ich bin auch kein Familienweingut, ich kann jetzt mit drei Verwandten in den Hof setzen, die hier die ganze Zeit dafür sorgen, ne? Dass jeder Kunde Tag und Nacht toll betreut wird, sondern wenn ich nicht da bin, dann bin ich halt nicht da und dann muss das jemand anderes übernehmen und der müsste dann auch wieder, damit der widerspiegeln kann, was wir eigentlich machen, auch noch viel tiefer drinstecken. Ich kann nicht einfach irgendwo einen hinsetzen und sagen, hier, biet das mal an und dann guckst du mal. Ne? Und so ist es für mich auch einfach, der Bekanntheitsgrad über eine Sache, über eine Rebsorte führt auch dazu, dass sich die Weine vielleicht auch außerhalb der Region verkaufen, auch eben in Restaurants oder auch dadurch, dass es eine einfache Aussage ist, die Aussage auch besser verstanden werden kann in anderen Gegenden. Ne? Mhm. Weil man einfach weiß, okay, wenn ich edelsüße Weine, Egon Müller, der macht nichts Schlechtes, habe ich gehört. Mhm. Ja? So, das ist auf jeden Fall schon mal drin in den Köpfen. Und wenn ich Riesling suche, gehe an die Mosel. Und wenn ich Spätburgunder suche, dann muss irgendwo dann auch dein Name da fallen. Und das wollen wir versuchen. Und da gehen wir davon aus, dass man darüber eben einen Weg der Vermarktung finden, der damit konform ist, dass ich weiterhin in Weinberg und Keller gehen kann und eben nicht das ganze Jahr über im Flugzeug oder im Zug sitzen muss und muss Winzerromantik verkaufen. Mhm. Ja.
Du hast das Weingut mit 26.
25.
Ne? Das ist ziemlich früh. Und du hast noch einen chinesischen Partner.
Ja, genau. Ja.
Wie kam es dazu?
Ich wollte es damals kaufen. Und hatte das soweit auch alles im Konzept, es stand auch alles und so weiter. Und weil ich weder reiche Eltern habe noch im Lotto gewonnen, hätte ich mir das Geld leihen müssen bei der Bank. Mhm. Und der Alex wollte eben auch hin, auch hier was machen, investieren. Und dann haben wir uns getroffen und haben mal so gesprochen. Und letzten Endes kann das kein Fehler sein, in so einem Wachstumsmarkt wie in China auch einen Fuß in die Tür zu haben.
Das war ihr wolltet beide das Weingut haben und habt letztlich dann das zusammengenommen, ja?
Ja, also so, man kann es schon grob so umschreiben. Ja. Ja. Gut, ich hatte da schon den Plan und wollte es machen und so weiter. Und dann habe ich es mit dem Alex eben, habe ich mir eben auch was geliehen, was ich nicht bei der Sparkasse geliehen habe, dann beim Alex geliehen. Und wir stehen uns auch gut. Wir haben da auch dieselben Gedanken. Und es kann kein Fehler sein, in so einen Markt die Fuß rein zu kriegen.
Hattet ihr den drin?
Nein. eigentlich nicht, weil uns fehlt noch die Jahre der Beständigkeit, wo man auf dem Markt auch mit Leuten zusammenkommt. Der Alex kann selber nicht immer unten sein und das machen und dann typisch deutsche Spätburgunder am Markt zu etablieren, ist halt viel schwieriger als ein Bordeaux, den jeder kennt, weil wo wir heute hier sitzen, da ist die Bordeaux-Maschinerie schon längst in Brasilien oder Indien auf Wachstumsmärkten. Bevor wir das geschnallt haben, haben die den schon allen beigebracht, dass der einzig wahre Rotwein aus Bordeaux kommt, tiefdunkel ist und in der eine Flasche stecken muss. Ja. Ne? Ja. Und das natürlich aus den Köpfen rauszukriegen, das haben wir in Deutschland auch durchgemacht, die Phase.
Ja.
Da dürfen wir jetzt nicht über die anderen schimpfen und sagen, guck mal, lassen Sie sich da so abziehen. Da haben wir auch alles mitgemacht. und da muss, dem muss natürlich ein bisschen entgegenstehen. Das ist gut, passiert viel, also sehr offener Markt und vor allem Deutschland steht extrem hoch im Kurs. Chancen sind da. Aber man muss sich bewusst machen, dass es auch ein Weinmarkt ist, der in Kinderschuhen steckt, obwohl der enorme Mengen natürlich irgendwo annimmt schon. China hat selbst Rebfläche viermal so viel wie Deutschland.
Ja, ja, eben.
Als für so ein großes Land überhaupt.
Das ist noch ein wirklich schleifender genau. Riese, ne?
Richtig. Gucken wäre schön. Also wir könnten noch ein paar Hektar Terrassen, denke ich, die wir wieder anlegen wollen. Mhm. Und ja, finde ich nicht schlecht, das zu machen. Verstehen uns gut. Tolle Sache. Sind auch tolle Menschen. Ich kann nichts Schlechtes sagen über das Land. Würde ich immer wieder machen. Mhm. Ist Einzige, wo man sich ein bisschen ausgesetzt sieht, ist natürlich so ein bisschen dem Klischee, Mensch, da ist ein Chinese, da steht jetzt Geld hinter, da wird das reingepumpt, wo kommt denn das überhaupt her? Also ich kann...
Da musst du dich dann schon rechtfertigen.
Seltener, weil jeder, der uns eigentlich kennt, der schon mal hier war, der fragt einfach gar nicht mehr nach, weil er einfach sieht, was läuft. Und dem muss man sich da so ein bisschen erwehren und da kann ich aber halt ganz genau sagen, hier wird nicht ein Cent reingestopft, wo nicht auch wirklich eine Gegenleistung für stattfindet, ne? Wein oder sonst was oder so. Und wir kämpfen schon hart daran. Also wir haben alles andere als gebettete Bedingungen. Also wir kämpfen wirklich auch am Rande dessen immer, ja, was dazu führen könnte, dass es eben vielleicht nicht klappt, weil wir haben viel geleistet und viel geschafft. Wir haben eine komplette Kundschaft, haben wir neu aufgebaut und gedreht. Und das bei 14 Hektar ist ja kein Garagenweingut.
Ja, nee, eben.
Und das ohne großes Marketing einfach über die Weine, haben einen defizitären Betrieb wieder nach oben gefahren.
Ihr habt eine schöne Flaschenausstattung, finde ich.
Genau, also gelungene. Stile haben sich geändert, Preise auch, das muss auch verkraftet werden. Man kann nicht alle Kunden mitziehen über sowas. Und man muss aber was machen, oder ich hätte keine Terrassensteillagen mehr machen wollen. Aber hätte ich keine Terrassensteillagen wollen machen, dann hätte ich mir was anderes ausgesucht. Naja, also schied das schon mal aus. Deshalb ist das schon ein harter Kampf und da ist es immer ein bisschen ärgerlich, wenn hier und da jemand meint, da fließen jetzt großes Kapital rein und dann könnte ich das auch. Also ich kann jedem anbieten, dass er sich mal 2 Wochen an meinen Gürtel bindet und dann darf er das Urteil nochmal sprechen. Also wir geben hier komplett Vollgas und ausnahmslos und immer.
Ich glaube auch, dass man gerade aus Spätburgunder nicht mit großem Kapital macht letztendlich. Nee,
das ist
nicht das Entscheidende.
Mit übermäßig und überverhältnismäßig viel Geld alles irgendwann auch beikaufen, erreichen an guten Leuten und so weiter. Aber damit sich das wirklich lohnt, müsste es schon ein 400 Hektar Spätburgunder Weingut sein. Und sowas dann,
gibt's hier gar nicht.
Dann müsste es wiederum... dann ist ja auch die Frage, was passiert, wenn einer den Geldhahn abdreht, zum Beispiel. Was dann passiert? Also, sage ich mal, im Normalfall nachhaltig, das nur mit Geld zu machen, ist Spätburgunder nicht möglich. Dafür ist es zu fein, dafür müssen zu viele Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht direkt nachzuvollziehen sind. Oder zum Beispiel, wie wir eben angesprochen haben, tolle Burgunder zu machen, in der Zeit, wo vielleicht auch ein Wein mit etwas weniger Alkohol der bessere Wein ist, aber eben vielleicht ein bisschen abgestraft wird über eine Bewertung oder so, ist dann für jemand, der das Geld gibt und dem Ganzen vielleicht nicht so nahe steht, vielleicht auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und das dann über Jahre durchzuhalten zum Beispiel, ist immer so ein schwieriges Thema. Und so ist es für jemand, der ein Weingut selber hat, ein Idealist ist und dahinter steht, ist sowas einfach durchzudrücken. Und sowas braucht Burgunder. Mhm. Aus Spätburgunder entstehen weltweit die rarsten und teuersten Weine der Welt.
Ja.
Und das sind alles keine Weine, die eben noch fetter sind als der andere. Und
die sind nicht durchdesignt. Ne?
Genau, das, und alle haben ihren Charakter und es ist immer streitbar, aber eben auch groß. Mhm. Und so ist das immer ein ganz schwieriges Anlageobjekt mit solchen Voraussetzungen.
Ja.
Ich finde, es muss auch nicht so viel Geld reingesteckt werden. Das Schöne ist doch in unserem Beruf, kannst du eine Garage anmieten, schnappst dir deine Hacke, gehst raus, machst einen Hektar und kannst da den weltbesten Stoff produzieren, wenn du das richtige Stück hast.
Dein Fotograf, dafür. Andreas Durst?
Ja, genau.
Der hat ja ist ja ein Garagenweingut, ne?
Ja.
Ich habe jetzt irgendwie vor 2-3 Wochen irgendwie seinen Dorf Burgunder probiert. Das ist einfach richtig schön. Das macht super viel Spaß.
Ja.
Ja, zum Beispiel.
Und das Andreas, ist Garage. Ja. Andreas, komplett geiler Typ, ist das eine richtige Marke. Und solche Typen, die brauchst du, um richtig, richtig konträre Punkte zu setzen. Mhm. Weil dem Andreas, dem ist es doch einfach scheißegal, ob der jetzt 11 hat oder 12 oder weiß der Teufel. Mhm. Von Andreas muss es schmecken. Mhm. Es ist authentisch bis ins Letzte. Mhm. Das muss schmecken und macht das völlig befreit von irgendwelchen Zwängen, Betriebswirtschaft und so weiter. Das ist natürlich komplett cool. Also das ist eine gute Sache. Da habe ich auch schon tolle Sachen getrunken, die sind aber immer in erster Linie durch Eigenständigkeit gekennzeichnet. Mhm. Ne? Und es sind genau die richtigen Weine und Typen, die diese Diskussionen anstoßen. Also sehen wir uns schon auch ein bisschen in der Richtung. Mhm. Aber Andreas ist halt einfach noch auffälliger.
Ja gut, ja. Und er ist natürlich auch nochmal, also es ist natürlich auch nochmal eine andere Idee dahinter als bei euch. Ihr seid nun mal eben ein großes Weingut letztendlich. Mhm. Ne? Für deutsche Verhältnisse ist das schon, hat das schon eine ordentliche Größe und da muss man halt auch anders denken. Dafür, aber klar, ich meine, du sagtest auch, die wirtschaftlichen Zwänge führen im Zweifelsfall halt auch mal dazu, dass man eben einen konsequenten Schritt vielleicht erstmal nicht geht oder
langsam, ja, oder man muss langsam geht, wobei man sagen muss, der Wahnsinn ist ja schon ein festes Teammitglied. Ja. Also das ist ja schon, das, was wir jetzt über die Jahre eben gemacht haben, ist das schon ist der Wahnsinn eine ganz feste Größe bei uns, weil wir eben klar, natürlich auch ein bisschen beflügelt vom ersten Jahrgang an, ich habe ja vorher auch schon was gemacht, dass es immer gepasst hat. Mhm. Dass es am letzten Ende wirklich dann richtig war, was wir gemacht haben. Sind wir natürlich dann auch so ein bisschen vielleicht überflügelt und machen da irgendwann mal den kapitalen Fehler, weil wir größenwahnsinnig werden, aber wenn wir eben auch jeden Jahrgang nach Möglichkeit so umsetzen, dass es die ganze Kollektion betrifft. Mhm. Es gibt keine Standards, sondern wenn wir letztes Jahr gefunden haben, dass das und das gut war, dann passiert das im nächsten Jahr mit der kompletten Kollektion und das Lesezeitpunkt ist eben dann konsequent bestimmt oder sonstiges und alles andere ist erstmal zweitrangig, wenn wir eben in einem ganz starken Bewusstsein sind, dass eben unsere Weine in erster Linie eben authentisch, fein und tief und diese Dinge sein sollen. Danach gehen wir und dann manchmal auch ein bisschen erschreckt von eigener Courage im Frühjahr wieder in den Keller und fangen dann erst an zu zweifeln, also im Fluss drin, im Jahr, im Herbst, dann denke ich, dann kommt der eigentliche Charakter kommt halt dann am stärksten raus, wenn wirklich Druck und Stress und so weiter ist, dann ist der da, dann Entscheidungen zu treffen, dann musst du links, rechts und so. Wenn du dann wieder zu viel Zeit zum Nachdenken hast, merkst du auch, ob du es dann so mit so viel Abwägen dann gemacht hättest, aber nur so kommst du eben auch weiter, reißt du Brücken ein und so, reißt du Mauern ein. Ist wichtig, dass man es so macht, man darf sich nicht zu sehr davon befangen lassen. Es ist eher noch so, dass man vielleicht durch die Größe, denken wir, dass wir mittlerweile so das geschafft haben, dass es in eine andere Richtung gekippt ist. Und zwar können wir jetzt verschiedene Klone ausprobieren. Wir können oben und unten am Waldrand in der großen Gewächslager machen. Wir haben nicht nur eine Parzelle, sondern wir können am Anfang vom Jahr im großen Gewächs, Spätburgunder, alte Reben, können wir drei verschiedene Ansätze verfolgen. Wir können hingehen und können sagen, also wir wissen nicht, wie das Wetter wird, wir lassen eine Traubenzone mal fast komplett zu, falls ein sehr heißes Jahr kommt, dass eben die Säure geschont wird, die Frucht geschont wird, eine machen wir ganz auf, falls es ein ganz kühles Jahr gibt, dann müssen wir jeden Sonnenstrahl auf die Trauben bringen, den wir kriegen können, ne? Und eine andere Variante, so eine Zwischenvariante, und können halt so ein Jahr gehen, wo wir auch die Größe halt verdammt gut nutzen können. Mhm. Wir können verschiedenste Fässer ausprobieren, wir können von alten Reben mal einen Versuch machen, in der Richtung, wie ich angesprochen habe, mal vielleicht mal eine Parallelkollektion in ganz kleiner Menge nebenan, wo einfach mal konsequent auch zum Beispiel nicht angereichert wird. Dann gibt es dann auch mal so ein großes Gewächs, was mal einfach mal nebenher läuft für uns in der Schatzkammer als Forschung für die Zukunft. Das hat er vielleicht mal nur 12 oder 11 oder 11,5. Was weiß der Teufel, das kommt aufs Jahrgang an. Irgendwas zwischen 11,5, 12, 12,5, sowas wird es werden. Gut, wir sind heute auch nicht weg, wir sind 13. Aber Größe ist auch ein Vorteil, weil man eben Dinge anpacken können, ausprobieren können. Und das nutzen wir schon auch sehr stark. Deswegen ja auch alles auf eine Rebsorte.
Wie geht's denn 14ern im Keller?
Den geht's gut, den geht's sogar sehr gut. 14 ist eigentlich ein tolles Jahr. Sogar mengenmäßig sind wir das erste Mal irgendwo, dass wir die 40 Hektoliter knacken, also dass wir vielleicht ein bisschen darüber liegen. Also unser Wunschertrag, der liegt so bei 45 Hektoliter ungefähr. Und das haben wir noch nie erreicht bisher, im Schnitt, über alle Rebsorten. Von daher war das mal richtig gut, weil Hype und das ist alles gut und schön. Aber in unserer Situation, wir haben ganz, ganz bodenständige Probleme nebenher. Also wir sind da zwar ausverkauft, aber es gibt einfach auch wenig und der Betrieb muss sich entwickeln. Wir brauchen einen neuen Bus, wir brauchen das, jenes, wir wollen dann eine Mauer bauen und so. Wir brauchen jetzt auch mal ein Jahr, wo wir auch einfach mal einen Gutswein kriegen mit 50, 60 Hektoliter. Damit liegen wir weit hinter dem, was normal ist für so einen Gutswein. Aber für unsere Verhältnisse eben dann jetzt ausreichend. Wir haben ein bestimmtes Preisniveau und dann kommen wir damit zurecht. Das war mal wichtig für uns. Qualitativ war es sehr gut, war sehr lange Reifephase. Wir haben sehr gute Säureschonung gehabt, tolle Ausreife. Wir hatten ein ganz gutes Jahr, wir hatten natürlich viel Arbeit. Dieses Jahr war sehr viel zu selektionieren, das war sehr, sehr aufwendig. Aber wir haben trotzdem unterm Strich vielleicht einen der besten Jahrgänge jetzt geerntet, seit wir hier sind. Ja, muss man so sagen. Ja.
Fein. Probieren wir mal was. Ja. Ganz herzlichen Dank, Benedikt Baltes.
Gerne.
Der Originalverkorkt-Podcast entsteht aus der Begeisterung für den Wein und die Menschen, die sich intensiv mit ihm beschäftigen. Doch diese Reihe entwickelt sich natürlich nicht von selbst. Die Entstehung erfordert Zeit und Geld. Und weil das so ist, freue ich mich über einmalige oder regelmäßige Spenden. Dafür gibt es im Blogmenü eine eigene Seite unter originalverkorkt.de/spende.